Hallo Thorsten.
Hallo Alex. Ja, das letzte Mal waren wir dann wieder mal Plaudertaschen.
Könnte man so sagen, ja.
Die guten Vorsätze so ein bisschen. Aber hey, komm, wir sind jetzt ja auch schon mitten im April des Jahres. Also ich finde, wir haben ja wirklich viel durchgezogen. Wir haben Specials, es wird auch wieder ein Special geben. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, die Künstler waren es einfach wert.
Haben so viel hergegeben, ja. Da mussten wir ein bisschen mehr erzählen, ja. Deswegen heute Teil 2 von Folge 39.
Ja. Von Folge 39. Wir haben weitere unsere BASF Songrunner Kassette. Siehst du mal, der Songrunner ist länger gelaufen, als wir gedacht haben.
Song Marathon.
Wie heißt es da? Dreikampf dann? Das ist dann Triathlon, ne?
Triathlon, ja, ja. Ja,
genau. Das heißt, warte mal, jetzt müssten wir. Laufen ist dann die letzte, ne? Schwimmen, Fahrrad, Laufen.
Ich glaube so rum, ja, stimmt.
Okay, haben wir Outing, dass wir beide jetzt noch nicht ein Triathlon umgesetzt haben.
Nee, so sportlich, ich gebe es zu, bin ich dann doch nicht.
Aber du bist der Tänzer von uns beiden.
Ja, aber für einen Triathlon reicht's nicht.
Ich weiß. Vielleicht reicht es aber dazu, dass du mit dem Finger auf die Taste kommst.
Mit größer Anstrengung, nein, schaffe ich.
Wir arbeiten dran. Ansonsten warte ich, bis du eine andere Chance bekommst.
Du spielst ja schon auf den Song an.
Ach ja. Das letzte Spiel.
So lange wollte ich jetzt doch noch warten.
Ja, weil
ab dann kann man ihn durchaus erkennen, finde ich, gell?
Ja, wobei wahrscheinlich nur jemand in Deutschland, weil überall woanders hat dieser Song so leider gar keine Beachtung gefunden.
Nee.
Und auch in Deutschland war es jetzt nicht über Gebühren. Wobei Platz 21 immerhin und 15 Wochen. Aber ich hätte gedacht, das muss doch in England zumindest irgendwie in den Charts gewesen sein.
Nein.
Ich habe sogar ein echtes Buch in die Hand genommen und nochmal nachgeguckt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir den Band und den Titel immer noch nicht gesagt.
Ich
überlasse dir die Ehre.
Waiting for another chance von den Endgames war das Ganze, ja.
Ja, also ne, UK, USA, nirgendwo irgendwie in den Charts. Also so und
sogar beim Streaming ist es ein wenig schwer gefallen. Ja,
also eigentlich gar nicht vorhanden. Also es ist so wirklich ein klassisches One-Hit-Wonder. Also der Song ist nur über eine So 80s Compilation im Streaming zu finden und auch sonst gar nichts von denen. Und das ist echt schade. Deshalb konnte ich das Album logischerweise, weil ich habe es leider nicht. Ich habe die Single. Die Single habe ich, aber das Album habe ich nicht. Building Beauty. Das war auch in Deutschland sogar in den Charts auf Platz 48. Ich finde es deshalb lustig, weil andere Künstler, die, ich sag mal, vielleicht viel größer sind, es nicht geschafft haben, in Deutschland in die Charts zu kommen.
Ja, genau.
Die haben es wiederum geschafft.
Aber die Endgames, ja.
Und die hatten vor allem noch, also so gesehen ist immer so ein bisschen relativ One-Hit-Wonder. Wann ist es ein One-Hit-Wonder? Weil sie hatten ja mit Love Cares auf Platz 66 auch nochmal eine zweite Chartnummer in Deutschland.
Und das finde ich erstaunlich. Also zu dem Album, zu der Zeit waren sie auf Deutschland-Tournee mit einer ganz bekannten Band, mit den Eurythmics.
Also eigentlich auch ein Grund, warum man theoretisch seinen Bekanntheitsgrad erhöhen hätte können. Hat irgendwie nicht, aber es gibt Gott sei Dank Waiting for Another Chance auf der Kassette. Ja, auf der Playlist. Doch, auf der Playlist kann man sie ja reinnehmen. Es ist halt nur dann halt nicht aus deren Album, sondern aus dem So 80s Compilation.
Das ist Hauptsache reinhören, ich finde, das geht schon.
Absolut. Die Band, wir hatten als letzten Act in Folge 1 eine Band namens Simple Minds.
Ja, und die kommen aus Glasgow. Und auch in diesem Fall ist es so, aus Glasgow, die Endgames. 1980 haben sie zusammengefunden. Das waren drei Schulfreunde, der David Rudden, Paul Wishart und David Murdoch. Die haben gesagt, komm, lasst uns mal eine Band gründen, haben dann aber auch noch mal ein paar Leute dazugenommen. Also 82 wurden sie schon zum Sextett, haben dann den Drummer Brian McGee Gründungsmitglied der Simple Minds, wird an Bord genommen. Also klar, aus derselben Stadt, da kennt man sich und insofern ist es nicht ganz so verwunderlich.
Aber es ist doch schön, diese Verbindung zu haben, ja, von Teil 1 zu Teil 2,
eben.
Dass genau der Brian ausgestiegen ist, der Mel Gaynor bei Simple Minds eingestiegen ist und jetzt eben, wie gesagt, wobei, ne, hat der Brian theoretisch die schlechtere Variante getroffen, weil mit den Simple Minds ging es ja dann eigentlich. Bei den Simple Minds kann man schwer sagen, One-Hit-Wonder und so weiter. Und da findet man ein bisschen
sicher
mehr.
Sicher nicht.
Naja. Aber auf jeden Fall bei Endgames war es so, es gab dann die ersten Singles, the First, Last, For Everything und We Feel Good, in Klammern Future's Looking Fine, waren sie noch positiv. Gestimmt, 82 kam das Ganze raus, also alles. Und dann kam eben Waiting For Another Chance und danach eben leider so gar nichts mehr. Mhm. Das zweite Album, ich meine, man kann ja sagen, dass das erste jetzt ein kommerzieller Erfolg war, außer in Deutschland, war dann Natural, hieß es, wurde dann nicht erfolgreicher. Nee. Es gab noch eine Single, Shouting Out for Love. Jo, aber das war's dann. Aber es gibt noch eine Verbindung zu den Simple Minds, vielleicht erwähnen darf.
Einer der drei Gründungsmitglieder, der Paul Bishart, war auch Saxophonist mit den Simple Minds auf der Empires and Dance Tour 1980. Und noch was, die Band war bei zwei, wir hatten ja John Peel schon, den legendären BBC-Moderator, und bei zwei Peel-Sessions, 81 und 82, also noch ohne den deutschen Hit Waiting for Another Chance, waren sie dabei. Also sie sind schon wahrgenommen worden, sagen wir mal so.
Die Basis war eigentlich da, aber irgendwie hat es dann nicht so gefunkt, leider Gottes. Aber ja, wir haben sie jetzt, vielleicht funkt es ja jetzt nochmal, dass alle sagen, warum gibt es nichts mehr von den Endgames?
Ja,
und vielleicht kriegen die Freunde bei der Plattenfirma es auf die Kette da auch nochmal. Oder die Band selbst.
Ja.
Wollen wir mal gucken, ob die nächste Band im Streaming zu finden ist.
Ob die One-Hit-Wonder war.
Ob das auch so ein One-Hit-Wonder war, die nur in Deutschland mal einmal in den Charts waren.
Mal schauen.
Also One-Hit-Wonder wird, glaube ich, nicht gerecht.
Nein, ganz sicher nicht.
Es gibt sogar Bücher über die Band alleine.
Ja, oh ja, oh ja.
Eine der ganz, Bücher, ganz, es ganz sogar großen.
Filme.
Es gibt
alles.
Nein, also alles.
Queen, We Are The Champions haben wir hier angespielt. Und das Lustige, das war ja wirklich eine Doppel-A-Seiten-Single. Also das auch die zweite Seite.
Ja, also
auch nochmal ein mega,
da
mega
hat sich, hätte Hit sich war. Der Kauf gelohnt, wenn du dir
wenn du die auch hattest, nämlich We Will Rock You war da mit drauf dann nochmal. Ja, es ist Wahnsinn.
Wobei, wenn man jetzt dann, ich sag mal so, es war schon in den Charts gut. Ne? Also Deutschland 13, UK Platz 2, USA Platz 4. Aber man müsste ja denken, ne, das müsste eigentlich so eine wochenlange Nummer 1 überall in der Welt, weil es ist ja so einer der ikonischen Songs.
Also
ich glaube, gab es jemals ein Queen-Konzert, in dem sie den Song nicht gespielt haben?
Ich denke nicht.
Oder wurde
also
alle,
nur die ganz frühen Konzerte.
Halt. Ja, also, als es ihn noch nicht gab.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, der Song ist ja von 77 schon. Und das ist natürlich früh. Also die Band hat sich ja 1970 gegründet. Aber sie sind erst mit, Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Mitte der 70er. Größer geworden. Und insofern war das noch eine relativ frühe.
Würde ich jetzt so.
Ja, nein, sie waren schon.
Ja. Gehen wir einfach mal auf den Song ein. Ne? Also es gibt ja so ein bisschen auch eine Story dazu, also geschrieben von Freddie Mercury, weil er eigentlich auch wollte, dass er einen Song, also das war ja dann auch bei We Will Rock You, und ich hatte ja immer so eine Idee, was will ich mit dem Song eigentlich erreichen? Ja. Also jetzt nicht so, ich habe eine Eingebung, jetzt schreibe ich mal einen Song oder sowas, sondern in dem Fall war es ja auch so, dass Freddie Mercury es wollte, dass die Fans was zum Mitsingen haben, ne? Und dass sich so in den Armen liegen und mitgrölen und einfach so sehr einheitsstiftend und auch positiv aufbauend. Und das ist es ja einfach auch geworden. Ne? Also es ist so eigentlich der Songs, egal, wenn du gewinnst und selbst wenn du verlierst, singst dann irgendwie auch den Song, weil irgendwie denkst du, das ist so Selbsthilfe und so weiter. Es gibt ja auch weitere Version, also nicht, also schon mit Queen, also wir reden jetzt nicht von Coverversion, sondern als dann leider Freddie Mercury auch verstorben war, mit anderen Künstlern. Ich weiß nicht, ob die alle auf dem Zettel haben.
Nee, stimmt, nicht unbedingt. Also ich meine, extra für den Film Ritter aus Leidenschaft mit Robbie Williams aus dem Jahr 2001, da wurde nochmal eine geile Version gemacht. Dann hat Adam Lambert, der ja auch mit Queen auf Tour gegangen ist oder immer noch mal, also wir hoffen ja noch, dass es noch mal weitergeht irgendwie, gell? Der hat 2020 zur Covid-Zeit eine Variante.
Aber da genau, gab es aber dann You Are the Champion.
Genau,
ne? Also
genau.
Von daher ein bisschen im Text verwandelt. Und auch spannend, Wissenschaftler haben sich mit diesem Song sogar beschäftigt und sind zu einer ganz, ganz tollen Erkenntnis gekommen.
Ja, die haben herausgefunden, dass das der eingängigste Popsong aller Zeiten wäre. Und da ist was dran. Also ich meine, die ganzen Sportveranstaltungen oder Siegerehrungen, wo das dann kommt, das ist nicht umsonst so. Und die Leute können sehr, sehr inbrünstig mitsingen beim der Titelzeile.
Ja, vor allem, haben ja passend jetzt dieses Jahr, der WM26, zwar jetzt nicht nur in den USA, sondern ja noch so ein bisschen in den da oben, da drüber und da drunter.
Genau.
Aber er war bei der WM94 in den USA auch entsprechend prominent eingesetzt. Und es gibt auch eine Doku von dem guten Hannes Rossacher, mit dem wir ja über Falco gesprochen haben. Also das war der Mann mit den Doro und Videos und so weiter. Und der hat auch einen eine Doku gemacht, We Are the Champions, die Geschichte der größten Sporthymnen aller Zeiten aus dem Jahr 2024. Das heißt, also das wurde auch entsprechend nochmal dokumentiert, dass das ein ganz großer Song ist.
Was ich ja auch ganz lustig finde, der Song kam jetzt mal wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen gewissermaßen, weil Donald Trump und die Republikaner ihn für ihren Wahlkampf sozusagen missbraucht haben und der Brian May hat dann gesagt, hey, sorry Leute, never ever. Queen wird sich nicht als Wahlkampfinstrument missbrauchen lassen und hat dann untersagen lassen, dass dieser Song nochmal verwendet
wird. Ja, auch nachvollziehbar. Umgekehrt muss man mal sagen, und das liegt jetzt nicht daran, dass er sagt, nein, ich bin generell Zicke, sondern der Song wurde zum Beispiel ein bisschen früher, 2014, bei einem Werbespot von Audi, darf man ja sagen, Audi A3. Hey, wir sagen vielleicht dreimal Audi, dann kriegen... Mal gucken.
Mal schauen, ob es uns auch was bringt.
ob Audi das hört. Nein, wahrscheinlich. Egal. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, kategorisch darf es nicht sein. Ne? Aber ich finde, zwischen Audi und Trump ist auch ein himmelweiter Unterschied.
Ja, doch.
Das Album.
Ja, sechstes Studioalbum war das schon. News of the World, im Oktober 77 erschienen. In Deutschland Platz 7, Österreich 9, England in der Heimat Platz 4 und in den USA sogar Platz 3.
Ja, und es gab, wie gesagt, die Doppel-A-Seite, We Are the Champions und We Are and We Will. Mhm. Und dann gab es noch Spread Your Wings, auch in Deutschland sogar noch 29, okay, 34 und It's Late kam dann auch nochmal rauf. Aufgenommen wurde das Ganze in London und ich weiß nicht, ob sie Buch geführt haben, aber es war ja immer so, wer schreibt welche Songs, wie viel sind von wem drauf.
Richtig.
Und das war dann auch bei dem Album wieder ein Thema.
Eine ziemliche Mischung diesmal. Das ist das erste Mal, dass je zwei Songs vom Roger Taylor und vom John Deacon mit drauf waren. Und Brian May hat insgesamt mehr Songs als Freddie Mercury beigesteuert, was ansonsten nur noch beim Soundtrack zu Flash Gordon der Fall war.
Ja, also das heißt, da haben sie schon aufgepasst,
wer da
mitschreiben oder schreiben darf. Naja, ist ja auch alles gut, solange es gut klingt und so weiter. Eben. Das Albumcover finde ich noch ganz spannend, weil das war ja, wenn man denkt, 77, das war ja noch nicht mit Computeranimation und so weiter, auch ein... Ja, künstlerisch wertvolles Album,
Cover. Ja, unbedingt. Also es war gestaltet von Frank Kelly Fries. Der hatte ein Gemälde schon im Jahr 1953 gemalt. Und zu sehen ist auf dem Cover ja so ein überdimensionaler Roboter, der dann die Bandmitglieder zerquetscht. Und der Künstler, der Fries, hat eben dann gesagt, okay, er macht dann so eine spezielle Variante von seinem Originalbild. Künstlerisch wertvoll, ja.
Absolut. Ja. Und weil wir ja jetzt einen Song haben, obwohl wir ja The Lost 80s Tapes heißen, aber wir ja wissen, dass ich auch einfach mal so frech war und andere Songs aufgenommen hat, weil, ich meine, auch für mich war das einer der eingängigsten Popsongs aller Zeiten, konnte ich auch mit singen, deshalb habe ich ihn aufgenommen. Aber deshalb sollten wir vielleicht jetzt, weil die Geschichte von Queen und vielleicht nochmal so ein kleiner Spoiler, wir sagen es mal so leicht im Konjunktiv, wir planen was zum 80. Geburtstag von Freddie Mercury zu machen. Also das heißt, das Thema Queen, Freddie Mercury, wird
dann nochmal, genau,
definitiv größer, weshalb wir uns jetzt so ein bisschen auf die 70er Jahre von Queen,
die ja auch
wichtig waren.
Ja, total. Also was wirklich gut eingefangen ist, ihr kennt ja fast alle, denke ich mal, den Film Bohemian Rhapsody. So die Anfangsphase, das entspricht schon sehr, sehr genau den realen Vorkommnissen, wie sich die Band so gefunden hat. Also es gab eben die Vorgängerband Smile, die am Anfang nur von Roger Taylor und von Brian May gegründet wurde. Da ist dann Freddie Mercury hinzugestoßen, also so ähnlich wie im Film, auf der Straße, so ein bisschen vor, nach einem Konzert. Hey, ich bin auch ein guter Sänger, ich wollte mich nicht mitmachen lassen. Und ein Jahr später, erst 71, ist dann der John Deacon noch dazugekommen und hat dann das Quartett sozusagen komplettiert. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis so die großen Plattenfirmen auch angesprungen sind. Aber sie haben dann 73 so ihren ersten Plattenvertrag vernünftig unterschreiben können. Das war dann erstmal das selbstbetitelte Album Queen. 74 kam dann schon Queen 2 raus.
Und nochmal selbstbetitelt.
ja, genau. Sie haben es dann nochmal gemacht. Da war dann die Single Seven Seas of Rye. Das war so ein bisschen der erste größere Charterfolg, aber immerhin also in ihrer Heimat Top 10. Und dann ein Song, der dann auch schon über die Ländergrenzen hinaus ein bisschen funktioniert hat, war im Oktober 74 Killer Queen und hat ihn auch in den USA dann mehr Aufmerksamkeit gebracht. Dann ging es weiter, auch nochmal 74, mit dem Album Sheer Heart Attack. Das hat so ein bisschen den Aufstieg echt gefestigt und hat so sie gut positioniert. Das war so eine Mischung damals noch aus Hardrock, Glamrock, aber gleichzeitig haben sie schon dieses theatralische Element, was also vor allem auch Freddie Mercury eingebracht hat, hat man da schon erkennen
können. War ja auch so seine, wie soll ich sagen, seiner Person irgendwie drin. Ne? Und das ist ja auch cool, dass er es dann rausgelassen hat. Vor allem 75 haben sie es ja dann wirklich perfektioniert, kann man fast schon sagen.
Der Albumtitel spricht Bände, A Night at the Opera. Das wird ein richtig, richtig großer Erfolg. Vor allem auch wegen Bohemian Rhapsody.
Was ja die Plattenfirma eigentlich gar nicht unbedingt auskoppeln
wollte.
Ne? Also, so, mach doch lieber was über Autos oder wie zumindest.
Viel zu lang. Nein, das spielt keine Radiosender. Also ich meine, das wissen wir alles aus dem Film, aber super.
Ja, aber ich kann es mir, ich habe Insights, wie es so ist und ich kann es mir vorstellen. Dann eben das Album, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben, News of the World mit eben We Will Rock You, beziehungsweise eben We Are the Champions. Also zwei, die werden auch immer zusammen gespielt, ne?
Ja,
weil
ja,
irgendwie
ja.
Diese Doppel-A-Seite sie irgendwie verbunden hat. Und ich sag mal, entweder kommt das eine und dann das andere, aber die werden ein bisschen ungern getrennt.
Oder für DJs schwierig damals, die mussten dann die Platte zweifach haben, damit sie A- und B-Seite direkt hintereinander spielen konnten.
Ineinander überblenden war schwieriger, das stimmt. Dann sind sie von der Oper, also gut, wir hatten ja noch News of the World, aber in den Jazz-Bereich, zumindest was den Albumtitel betrifft, gewechselt. Haben dann auch, da war Don't Stop Me Now, Bicycle Race.
Super. Also Don't Stop Me Now spiele ich wahnsinnig gerne auch noch. Also da gehen die Leute immer ab.
Ja, ist super. Ja gut, deshalb haben wir auch gesagt, bei Queen den Begriff One in One auch nur in den Mund zu nehmen. Ist Gottesfrevel. Also nein. Queen ist King ist einfach Queen.
Und wie gesagt, so um die 80er Jahre und speziell um Freddie Mercury, da werden wir uns nochmal ganz explizit kümmern und ansonsten schauen wir mal, was auf unseren Tapes noch so drauf ist.
Auch, gell? Ja, auch da würde ich jetzt mal stark behaupten, wir hatten ja auch schon mal Queen mit drin, wir hatten hier Radio Gaga mit dabei, wir hatten sie mit den guten David Bowie
mit Under Pressure,
das heißt, Queen kam auch ich damals nicht. Ja, wollte ich auch nicht vorbei.
Nein. Soll ich mal wieder?
Ich wollte gerade sagen, ich will auch nicht am nächsten Titel vorbei, denn das könnte ja auch was Cooles sein.
Das machen wir jetzt einfach mal, gell?
hat jetzt nicht ganz das Level von Queen.
Nein, aber kenne ich noch und länger nicht gehört, fällt mir auf.
Ja, das ist ja das Schöne bei uns, dass wir eben auch Songs rauspulen.
Pulen, ja.
Die nicht so ohne weiteres auf jeder...
Nee.
Ah, ja, genau, habe ich ja eh schon gestern
in
wieder gehört.
In diesem Fall Don't Let Go von Wang Chung.
Ja. Bei denen war es wieder mal so, dass die ich sage jetzt mal, nordamerikanische und europäische Veröffentlichungspolitik ein bisschen anders war und ein bisschen durcheinander, weil irgendwie kam das Ding in USA, Kanada schon im Februar 84 raus, in Europa eher zwei Monate später. War durchaus auch ein Single-Erfolg in den USA. Dance Club Songs, muss man wieder sagen, sogar auf Platz 1. Da war es aber auch wieder so, dass in den USA, Kanada es als erste Single aus dem Album kam und in Europa als dritte Single. Also,
das ist manchmal komisch, gell?
Ja, es lag ein bisschen daran, muss man ja sagen, kommen wir ja gleich dazu. Es gab ja noch den Hit Dance Hall Days und der hat wahrscheinlich alle so ein bisschen durcheinander gewürfelt und deshalb war es ein bisschen anders. Ja, aber an prominenter Stelle wurde das Ganze produziert.
In den weltberühmten Abbey Road Studios wurde das Album aufgenommen, produziert von Chris Hughes, den manche noch von Tears for Fears, Songs from the Big Chair auch kennen, in dem Zusammenhang meine ich. Und der war beispielsweise auch Co-Songwriter mit Everybody Wants to Rule the World.
Also, ich finde, wenn man den Song dann in der Playlist, hört ihn euch an und hört euch vielleicht dann, oder vielleicht machen wir das auch als Hörtipp dazu, Underworld, also in der Phase, als sie noch also nicht Techno waren, sondern so noch rockig waren, gab es einen Song, der hieß Underneath the Radar, an den erinnert er mich so ein bisschen.
Ja,
wobei Underworld 88 das erst veröffentlicht hat und der Song, über den wir sprechen, Don't Let Go, ja 84 rauskam. Ich lasse das jetzt einfach mal im Raume stehen und wir sprechen über das Album zu diesem Song.
Ja, würde ich mal sagen. Points on the Curve. Das ist, wie gesagt, zweite Album von Wang Chung.
Aber
das erste, was sie unter dieser Schreibweise ihres Bandnamens rausgebracht haben. Davor haben sie sich nämlich, ich betone es jetzt bewusst mal so, Huang Chang.
Wobei jetzt wahrscheinlich spricht man es im Chinesischen auch ähnlich aus, aber Schreibweise ist eben H-U-A-N-G und nicht W-A-N-G.
Genau, und da hatte irgendwie die Plattenfirma gesagt, hey, macht es doch ein bisschen einfacher für den weltweiten Markt. Macht einfach Wang Chung draus. Und das, ja, also ich denke, ausgesprochen wird es wirklich so ganz ähnlich.
Ja, da ist mein Chinesisch jetzt, soweit bin ich noch
meins
nicht.
Auch,
auf jeden Fall war auf dem Album, also die erste Single, Don't Be My Enemy, die kam schon im Juni 83 raus. Und dann kam eben Dance Hall Days, so wirklich eine der ganz, ganz großen Nummern von ihnen. Dann Don't Let Go und Wait. Was ein bisschen tragisch ist, beim Cover, das hat der Barney Bubbles gemacht, der vor allem für Stiff Records viele Cover gemacht hat, der auch beim Video oder das Video für The Specials Ghost Town gemacht hat. Der ist ein Jahr vor, also der hat diesen Erfolg dann nicht mehr miterlebt, weil er sich, Selbstmord ist...
nicht schön, ja.
Ja, nee, ist nicht schön, aber er konnte es nicht miterleben, Punkt. Weil wir auch immer gerne Kritiken zum Album auch nennen. Die waren so Gemischtwarenhandel, um es mal vielleicht so zu formulieren.
Also das weltberühmte Magazin oder Zeitung, whatever, Daily Breeze, hat mir bisher jetzt auch noch nicht viel gesagt. Die haben gemeint, ja, es wäre eine Sammlung recht gewöhnlicher englischer Tanznummern. Schon mal super. Und dann jemand anders hat geschrieben, ja, der Sound ist ein wenig veraltet, aber die handwerkliche Qualität ist zumindest da.
Ja, sei es wie sei. Die Band hat sich 1979 in London gegründet. Sorry, keine Schotten diesmal. Mit Nick Feldman, Jack Hughes, eigentlich Jeremy Ryder und Darren Costin. Spannend war es deshalb, weil als Engländer denkt man ja, dass man eigentlich eher im Heimatland erfolgreicher ist. Die hatten lustigerweise in den USA mehr Erfolg. Auch da war es so, dass sich zwei Leute, nämlich der Feldman und der Hughes, über Melody Maker 77 kennengelernt haben. Haben dann davor auch noch eine andere Band gehabt, die Intellectuals, also ein bisschen was ja, Intellektuelles, um es so zu sagen, und hatten dann aber danach eine Band, die nannten sich 57 Man, und hatten dort einen Sänger, nämlich den Glenn Gregory,
aha,
der dann später der Sänger von Heaven 17, also der hat die Zahl gerne beibehalten. Dann hat sich aber eben 57 Man aufgelöst und dann wurden sie eben zu Huang Chang.
Ja.
Und das sollte man vielleicht nochmal erklären, ja, wenn wir schon im Chinesischen unterwegs sind mit unserer deutschen Aussprache. So, jedem Chinesen die...
Den Kraus, glaube ich, gell? Ja, ja, kann schon sein.
Die zwei Kappbalken da, was wäre das denn theoretisch überhaupt, über was wir da sprechen?
Ja, du, ich sag's dir, das heißt übersetzt gelbe Glocke. Und das wiederum ist der erste Ton in der klassischen chinesischen Tonleiter.
So, ich hoffe, ja, das können Chinesen auch so bestätigen.
Ja, wir müssten uns da drauf verlassen, auf das, was wir so an Informationen gefunden haben.
Ist ja auch bei den Tattoos so. Mach mir doch mal so ein chinesisches
Muster. Ja, super, geil. Ja.
Und dann heißt das vielleicht doch was anderes, als es in der Beschreibung des Tattoo-Studios stand. Überleitung zu, auch die Band hat gerne andere Namen benutzt, nämlich Pseudonyme, als sie eigentlich heißen.
Ja,
also
geil.
Das heißt, der Jeremy Ryder, gut, der nannte sich Jack Hughes, das ist jetzt nicht so anders. Der Nick Feldman nannte sich Nick Disbick und der Darren Costin war der Darren Darwin. Also von daher, ja,
kann man machen.
Kann man machen, muss man nicht, aber sie haben es gemacht, haben 81 einen Deal gekriegt, aber noch keinen wirklichen Erfolg. Das erste Album eben unter Huang Chang veröffentlicht. Dann, wie du schon gesagt hast, gab es den Namenswechsel und ja, dann kamen dann auch eben die Hits, wie zum Beispiel Dance Hall Days, was gerade, ja, doch in Deutschland vor allem richtig erfolgreich
war.
Ja,
Nummer 5, also richtig weit vorne, aber auch in England 21 und in den USA 24, also
ja,
nicht so schlecht.
Ja. Genau, kam eben das zitierte Points of on the Curve Album, danach haben sie auch einen Soundtrack gemacht, nämlich To Live and Die in L.A., ein Film von William Friedkin, hätte ich ihn jetzt mal ausgesprochen, mit William Dafoe, so ein Action-Thriller.
Ja.
Und haben dann auch noch für einen anderen Film zumindest einen Song beigesteuert.
Der Film, nämlich The Breakfast Club. Und da war der Song Fire in the Twilight ihr Beitrag, könnte man sagen.
Ja. Und dann haben sie vor allem vielleicht auch eben durch den Film The Breakfast Club, weil das war ja dann auch hier, ne? Der Song, den wir noch nicht hatten.
Ja, genau.
haben sie in den USA dann wirklich nochmal Vollgas gegeben. Da kam nämlich das dritte Studioalbum raus. Und da haben sie dann mit ihren eigenen Namen so ein bisschen
eingebaut. Nämlich mit dem Hit Everybody Wang Chung Tonight. So nannte sich das. In den USA auf Platz 2. In Deutschland hat das lustigerweise nicht mehr funktioniert. Gell? Aber ich kann mich dran erinnern noch.
Ja, also auf jeden Fall. Und auch Video von Godly and Cream. Also es war jetzt ja nicht so, dass man sagt, war jetzt irgendwie nicht großartig erfolgreich. Mhm. Es gab dann auch, vielleicht muss man auch aufpassen, wir haben jetzt über Don't Let Go und dann gibt es einen Song, der heißt Let's Go, dass man da nicht durcheinander kommt, weil der war zum Beispiel auch in den USA Top 10, in Deutschland aber auch wieder nicht in den Charts.
Ja.
Was, also aufpassen. Aufpassen.
Aber Wang Chung hatten irgendwie Fans. Also zum Beispiel, hätte ich jetzt nicht erwartet, Tina Turner, die hat dann wirklich gesagt, hey Jungs, kommt doch mit auf meiner Break Every Rule Welttournee.
Vor allem,
Wahnsinn,
ne?
Wahnsinn,
also, jetzt nicht mal so für zwei Gigs.
Und das im Jahr 87 war das.
Ja. Aber 89 haben sie dann The Warmer Side of Cool, das wurde dann aber doch irgendwie so warm, wurde es nicht. Es war dann eher ein Flop, leider Gottes. Und die Band hat sich dann noch 1990 aufgelöst und bis 97 eigentlich eine Pause gemacht und Nebenprojekte mehr oder weniger forciert.
Also beispielsweise der Nick Feldman zusammen mit dem John Moss aus den Reihen vom Culture Club. Promised Land haben sie als Band gegründet. Dann der Jack Hughes hat Filmmusik gemacht und Kollaborationen mit dem Tony Banks beim Projekt Strictly Incorporation. Also, die wussten sich schon zu beschäftigen, sagen wir mal so.
Ja, genau. Dann gab es, 97 kamen sie dann zurück, haben dann so ein Greatest Hits Compilation gemacht und auch in den USA noch ein bisschen Touren gemacht. Fünftes Album gab es dann auch, Taser Up 2012. Gab es nochmal eine Orchesterversion mit dem Prager Philharmonikern und eben 24, 25 nochmal auf Tour. Und letztendlich 2025 gab es dann auch nochmal so ein bisschen
Ja.
Was zumindest eine von als
Neues. Compilation. Clear Light, / Dark Matter, Greatest Hits and Near Misses. Ja,
ich könnte mir vorstellen, dass die Hits auf der Light.
Ja, genau, auf der Light-Seite sind und beim Darken.
Dann eher die Misses dabei sind. Ja. Es gibt ja noch eine Fun Fact-Story, dass ein Song, der auf dem Soundtrack To Live and Die in LA ist, City of Angels, dass das der Song die Titelmelodie von Stern TV angeblich inspiriert hat, haben soll.
Also muss ich mal reinhören, ja?
Einfach mal in beides reinhören und wir hören, hätte ich jetzt gesagt,
ja, machen wir.
Nächste Nummer, oder?
Ja, unbedingt.
Boah, gut gespult hier.
Das liegt
hier.
Gut ab.
Ja. So, wer könnte das denn sein?
Tja. Ich muss gar nicht spicken, nein, Schmarrn. Ich weiß es gerade auswendig. Russ Ballard mit Two Silhouettes.
Ist aber gemein, weil, also nicht du jetzt, sondern Russ Ballard ist so ein, ich sage es mal, so ein verkannter, toller Künstler.
Ja.
Weil auch diese Nummer, die, also ich habe, also gut, ich habe das Album, ich bin mal wieder, und ich habe es aufgenommen, ich bin mal wieder nicht repräsentativ, aber dieser Song kam 84 raus und hat nirgendwo irgendwelche Chart-Erfolge gehabt. Ja, und das wundert mich, weil das eigentlich so eine Nummer ist, die also gefühlt
so richtig
auf und runter
damals
lief und
so radiotauglich, ja, definitiv. Ja, gell?
Also hat eigentlich voll reingepasst. Die Story kann man vielleicht auch mal erzählen, ist ein bisschen tragisch.
Ja, stimmt. Also es geht um das Thema Eifersucht. Der Erzähler gewissermaßen geht zur Tür, eine Glastür, also zumindest so Milchglas.
Holztür wäre schwierig.
Milchglas, weil er sieht dort hinter dem Glas eben seine Partnerin, aber eben eine zweite Silhouette, wo Gesicht an Gesicht aufeinander zeigen sozusagen. Und das war dann der bittere Moment der Erkenntnis. Da läuft irgendwas falsch.
Ja, gut, keine Ahnung, kann ja auch ganz andere Gründe haben.
Ja.
Aber ja, vielleicht schwierig. Auf jeden Fall ist das der Inhalt des Songs. Das Ganze kam auf dem 6. Studioalbum, das auch Russ Ballard heißt. Russ Ballard hat so gemacht, dass er sein Album, also seinen Namen zweimal sogar als Albumtitel genommen hat. Ich glaube nicht, dass es an mangelnder Kreativität lag, aber irgendwie hat er gesagt, doch komm, nennen wir es auch nochmal so. Das war zumindest in Deutschland auf 55, in den USA, ja, 147, ja, also irgendwie, deshalb sei ja, es ist eigentlich komisch, weil das ist ein gutes Album, wirklich ein gutes Album, das auch, wenn man jetzt wieder so guckt, wo es aufgenommen wurde und wer mitgemacht hat, es auch jetzt nicht so ein Wald-Wiesen-Projekt war.
Nein, es waren erneut die Abbey Road Studios, die ganz berühmten. Und gemixt wurde es dann später nochmal vom Rob Clearmountain in New York. An den Producer-Hebeln war dann auch noch der John Stanley neben dem Russ Ballard.
Ja. Und eben bei den Songs, also Two Silhouettes, Voices in the Night, I Can Hear You No More, A Woman Like You. Also gut, jetzt hat das wahrscheinlich doch ein Song dürfte man schon noch im Ohr haben.
Ja, den zweitgenannten, gell?
Aber es ist schade. Aber reden wir nochmal vielleicht über den Russ Ballard selber. Der ist Engländer.
Engländer. Waltham Cross heißt der Ort, wo er geboren wurde im Jahr 1945. Neben den gesanglichen Vorteilen hat er auch öfter mal zur Gitarre gegriffen, Producing und vor allem Songwriting für andere gemacht. Mit 14 Jahren ging es schon los. Da hat er einen Song für The Shadows, The Lost City gemacht. Dann war er bei den Roulettes und bei einer Band, die sich Unit 4+2 nannte. War Leadsänger und Gitarrist bei Argent. Da können sich vielleicht manche noch an den Song Hold Your Head Up erinnern.
Wobei der
nicht von ihm war.
Genau, ja? Das ist so ein bisschen doof. Der war nicht von ihm. Aber er war also da von 69 bis 74 und dann später auch nochmal. Aber er hat eine andere Nummer schon für die Band geschrieben, der dann einmal für die Band, aber auch später nochmal sehr groß wurde.
Ja, absolut, nämlich God Gave Rock and Roll to You. Erstmal für die Band, für Argent, auf Platz 18 gelandet. Dann die neue Aufnahme von Kiss, die kam dann 1991 raus. Ja, und da ist es nochmal groß
Ja, aber eben, wie schon gesagt, er ist in meinen Augen so ein bisschen eine unterschätzte Figur der Rockgeschichte als Songwriter, weil, wenn man mal so guckt, was hat er denn noch gemacht? Er hat unter anderem You Can Do Magic, The Border für America geschrieben, er hat I Know There's Something Going On für Frida geschrieben, er hat für Hot Chocolate So You Win Again geschrieben, er hat, also was heißt für? Er hat also zum Beispiel Since You've Been Gone für Rainbow oder das Rainbow dann gecovert hat, so ähnlich wie es ja auch dann Kiss gemacht hat.
Eben,
Oder Winning, das mit Santana groß wurde, aber auch er eigentlich als Künstler rausgebracht hat. Also er hat halt entweder für die Künstler geschrieben oder seine Songs wurden dann geschickt gecovert, weil man gedacht hat, oh, guck mal doch mal, was Ross Ballard so noch geschrieben hat. Das könnte man dann doch noch mal für uns nehmen. Und weil wir gerade Frida angesprochen haben, da gibt es auch eine interessante Side-Story zu diesem Song.
Für I Know There's Something Going On, da hat ja Frida erstmal sich was schicken lassen, gewissermaßen so ein paar Einreichungen, wer soll denn das machen sozusagen. Und Ross Ballard hat sich gegen 500 andere Konkurrenten durchgesetzt in dem Fall.
Ja. Und das war ja auch eine Nummer, bei der Phil Collins Produktion und an den Drums war und die ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Ne? Also in Belgien und der Schweiz war es 1, Deutschland war es 5. Also das war durchaus gut, vor allem wenn man dann Ross Ballard glaubt, dass er sagt, dass der Song relativ schnell entstanden ist und er sagt weiter und da stimme ich ihm sogar zu, dass die besten und kommerziellsten Songs meistens recht schnell entstehen, weil ich glaube, wenn du anfängst, wobei wir hatten vorher Queen, ich behaupte, Queen hat länger gebraucht, bis sie Bohemian Rhapsody aufgenommen haben, aber weil er einfach durchaus sehr komplex ist. Ich will jetzt nicht Frida, I Know There's Something Going On als nicht komplex bezeichnen, aber er ist anders. So, Punkt. Solo-Karriere. Seit 74 ist er eigentlich dann Solo.
Eben, dann hat er sich erstmal gesagt, ja komm, jetzt starte ich mal durch mit einer Tournee, aber er wurde genau dann eben Vater und hat erstmal so einen Verlagsdeal als Job dann praktisch angenommen, hat dann aber gesagt, okay, Papa sein ist jetzt auch nicht das Alleinseligmachende und dann ging es eben weiter mit tatsächlich seinem ersten Soloalbum, Ross Ballard, was dann ja eben unter demselben Titel, wie wir schon gehört haben, nochmal das 6. Album ebenfalls wurde. Ja, aber es war erstmal nur mäßig erfolgreich, keine Charts, aber irgendwie hat damals auch schon Lob bekommen für die, man nannte es, energiegeladene Produktion.
Ja, aber und dann eben das 2. Album, da war dann eben auch also Winning, ne, wo dann Winning selber drauf war, logischerweise, und Since You've Been Gone. Und beim 78er Album, At the Thirst Third, nicht Thirst, Third Stroke, hat er auch durchaus namhafte Musiker dabei gehabt.
David Page, Jeff und Mike Porcaro, die ja alle bei Toto sind. Und da hat er auch so einen Schritt gemacht zu so ein bisschen polierterem adult-orientated Rock-Sound sozusagen. Ja. Also das... Da kam so ein bisschen diese radiotauglichere Seite.
Genau, er hat dann das nochmal weiter. Vom Radio ging es dann noch fast mehr in Richtung Arena-Rock-Sound mit dem 4. Album Barnett Dogs. Da war auch eigentlich so seine einzige Top 100-Single. Also das kann man sich so gar nicht vorstellen, dass der eigentlich nur so selber On the Rebound. Auch eine coole Nummer. Also ich habe die, also ungestützt hätte ich sie nicht im Ohr, aber wenn man sie anhört, hat man sie, würde ich mal behaupten, trotzdem drin. Dann kam dann 81 Into the Fire, wurde ein bisschen abwechslungsreich, hat auch ein bisschen Balladen drin gehabt, zum Beispiel wie Strangers, und man hat so ein bisschen rausgehört, was er dann theoretisch oder praktisch dann besser gesagt für America dann auch an Songs geschrieben hat. Dann kam eben das von dir zitierte und 85 kam ein Album, dass das Feuer Gott sei Dank immer noch brennt, The Fire Still Burns. Ja. Und ich fand es spannend, das ist im Streaming kann man es finden.
Ja.
Es gibt, das heißt dann The Story of the Making of The Fire Still Burns. Das gibt's auf einer Maxi auf jeden Fall. Und spannend ist, gab es dann später danach auch immer noch mal, erzählt so, wie man einen Song aufbaut. So, also jetzt haben wir hier die Drums, dann kommen irgendwie ein bisschen Synthes dazu, dann kommt hier, kommt der Bass und dann kommt man das und das und dann so baut sie sich
spannend,
das Song.
Ja?
Das ist echt cool. Aha. Vor allem, weil man dann die einzelnen Layer des Songs auch noch mal so bewusst wahrnimmt.
Also ja,
das war schon ganz spannend.
Geil. Aha.
Danach hat er sich ein bisschen
gechillt. Es wurde ein bisschen ruhiger in den 90er und Nuller Jahren, aber er hat immer noch einen gewissen Bekanntheitsgrad durch diverse Coverversionen seiner Songs. Ist dann aber 2006 hat er sich gesagt, ah komm, wieder ein neues Album, Book of Love nannte er das damals. 2015 dann das nächste, It's Good to Be Here. Und jetzt gibt es tatsächlich was Aktuelles, relativ aktuell aus dem letzten Jahr. Das heißt Songs from the Warehouse, The Hits Rewired. Da hat er neue Songs drauf und neu eingespielte Versionen seiner Hits, vor allem für andere Künstler.
Ja. Also so gesehen gibt es immer noch und er ist auch, glaube ich, immer noch durchaus aktiv. Mhm.
Ja.
Und lass uns doch auch mal aktiv wieder werden.
Werde ich.
Weil wer weiß, was wir da so haben.
Oh, ach ja, sowas.
Komisch.
Komisch.
Unterstreicht wohl, dass ich
dass du Fan warst.
Von Russ Ballard Fan war und das Album hatte.
Ja, cool.
Ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt noch eine andere Nummer, die...
Genau, aber das Intro ist zu lang, gell? Jetzt muss ich fast...
Ja, der Song dauert, glaube ich, eben 6 Minuten oder sowas. Also das wäre...
Ja. Oh, da muss ich ja gleich spulen schon wieder, ja, sag mal.
Also länger spulen
vor allem. Die Fans werden es erkannt haben, das war jetzt eben Voices. Sein größter Hit, würde ich sagen, hier in Deutschland auf jeden Fall mal.
Also zumindest vom Hören in den Charts Hören, war ja wieder nichts.
Ja, ganz komisch.
Es ist auch so, dass irgendwie angeblich war der Song in UK auf Platz 95. Ich habe, wie gesagt, unsere haptischen Bücher dazu gewälzt, konnte das jetzt nicht verifizieren. In den USA soll es irgendwie 110 gewesen sein. Hot Mainstream Rock sogar auf Platz 15. Ja, ich sag mal so, ist egal. Der Song ist einfach, ich sage es jetzt nochmal, geil und auch so die Botschaft oder die Inspiration finde ich auch durchaus
das schön. Das, genau, also spielt sie so ein bisschen nicht auf die Stimmen von außerhalb, sondern auf die inneren Stimmen an. Also die hoffentlich positiv, aber durchaus in manchen Lebenssituationen auch mal negativ sein kann. Und ganz konkret blickt er auch so ein bisschen in die Zukunft. There's a voice waiting for me to set it free. Also nach vorne und los, bitte befrei mich.
Chaka, sage ich doch da.
Genau.
Was auch nochmal interessant ist, weil wir decken ja hier auch die geheimen Sachen auf, die B-Seite, das ist jetzt grundsätzlich noch nicht so spannend, Living Without You, da gibt es einen Saxophon-Part. Auch das ist jetzt nicht so besonders, aber der es gespielt hat, ist jemand, den man von einem ganz anderen Song kennt und eines der ikonischsten
Saxophon-Parts
mehr oder weniger
nämlich hat. Nämlich bei Baker Street von Gary Rafferty. Und der Mann, um den es geht, das ist Raph Ravenscroft. Und der hat eben auch bei der B-Seite Living Without You sein Saxophon eingesetzt.
Ja, da reingetrötet ins Horn, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Voices hat vielleicht auch dem einen oder anderen, vor allem wenn jemand Miami Vice-Fan ist, dürfte ESIS auch in, es gibt eine Doppelfolge, Calderon's Return, war noch ein anderer Song mit dabei, In the Night.
Ja.
Da ist das Ganze auch drin. Was mich umso mehr verwundert, dass dann trotzdem es nicht irgendwie durch die, weil der Song ist geil, die Serie war geil. Also irgendwie
Wahnsinn, gell?
Ja. Schade einfach, weil es wirklich massive Reichweite hat. Und es gibt noch Last FM hat das irgendwie formuliert, dass der Riff von Voices soll einem Bassriff von The Cure angeblich ähneln. Other Voices, das soll irgendwie, oder sagen wir so, inspiriert worden sein. Ich habe mir dann, also ich gebe zu, Cure kenne ich durchaus auch ganz gut. Other Voices hatte ich jetzt nicht sofort im Ohr und hatte dann aber eher lustigerweise die spontane Reaktion, ja, es gibt Ähnlichkeiten. Allerdings für mich weniger zu Voices, sondern mehr zu dem bereits genannten Frida, I know there's something going on.
Ja,
so
ja,
vom
ja.
Style und vom Rhythmus. Wir können das ja vielleicht mal als auch als Hörtipp machen.
Genau. Dann
kann man sich ja selber eine Meinung geben.
Ich habe eigentlich noch einen spontanen Hörtipp, ist aber deutlich neuer, weil ich habe mir das dann geholt, eine Coverversion von Voices aus dem Jahr 2011 von Polyester. Das ist eine Weißrussin, Polina Lapkowskaja, die aber in München lebt. Und die wollte ich damals supporten und für meine Auflegejobs auch ab und zu mal das einsetzen. Also die Variante von ihr, die ich sehr gelungen finde auch.
Ja. Okay, müssen wir gucken. Wir müssen ja, glaube ich, zwei Hörtipps machen.
Genau.
Also, was heißt müssen? Machen ja zwei.
Machen wir gerne.
Also, von daher. Ja, also deshalb glaube ich, weil wir jetzt aber über, also danke nochmal, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Wir müssen jetzt über das Album nicht mehr sprechen. Wir müssen auch jetzt, glaube ich, über den Künstler nicht nochmal sprechen. Das, also soweit erwarte ich das Erinnerungsvermögen.
Ja, doch. Sollte funktionieren.
Ansonsten mal nochmal kurz zurückspulen. Sehen wir es euch nochmal. Deshalb hätte ich gesagt, ihr spult im Zweifel zurück und wir spulen wir nach vorne.
Ja.
Also drücken auf den Knopf. Na, singt das noch? Ja, er singt auch. Ja, okay, also
der hat nach dem Medaillen greifen. Ja, ja, sowas war, wie kommt denn das? Das muss ja, das hat mit Olympia zu tun.
Ja, könnte der
kommt mir irgendwie bekannt vor.
Watson,
noch.
Das haben sie. Oder nee, warte mal. Genau, Sherlock Holmes hat immer Watson gesagt. Muss eine logische.
Ja, stimmt. Wer hat immer wen gefragt oder?
egal, also auf jeden Fall ja.
Beide hatten Erkenntnisse, würde ich sagen.
Eine interessante Theorie, die du da aufgestellt hast. Haben wir denn gesagt, wer den Song eigentlich gemacht hat?
Nein, noch nicht. Giorgio Moroder. Bei uns relativ bekannt, also eigentlich ein Südtiroler. Ja, also
generell bekannt.
Aber ne? Generell, genau. Der dann eben auch jahrelang in Deutschland gelebt hat und hier speziell in München mit der Gründung der Musicland Studios mega Spuren
schon wieder Geschichten. Wir müssen ja erstmal den Song aufklären.
Ja.
Dieser Song kommt aus dem, ja, wenn die Olympischen Spiele waren, also gut, genau. Können ja auch Winterspiele sein, aber in dem Fall waren es diese Sommerspiele. Also entsprechend kam das im Juli raus in Deutschland. Bumm. Einfach mal eine Eins.
Yes.
Einfach mal eine solide Eins. In der Schweiz eine Zwei. Niederlande 47. USA eher 81. Da hat es jetzt nicht ganz so. Die Stimme. Ich sag mal so, kennt man jetzt, kannte man damals noch nicht.
Mhm, ja, genau.
Wieso, warum?
Das war der Sänger von der Band Animotion, der Paul Engemann. Damals tatsächlich noch unbekannt, wie du gesagt hast.
Weil dann die Hits von denen kamen dann erst, also er ist dann danach eigentlich erst so eingestiegen und dann kamen erst die Hits. Also das heißt, es war so ein bisschen das Sprungbrett für ihn. Und aber es wundert mich, weil wir haben ja gerade gesagt, USA 81, weil auch das, wo waren denn die Olympischen Sommerspiele im Sommer 84 überhaupt?
In L.A., Los Angeles. Und ich habe da tatsächlich noch lebhafte Erinnerungen, weil ich mich an den Zehnkampf, an das große Duell vom deutschen Jürgen Hinksen gegen den Engländer Daley Thompson noch sehr erinnern kann.
Genau, also, und das Problem war ja immer, dass der Jürgen Hinksen eigentlich, also der war ja wirklich gut, hat auch immer Weltrekorde aufgestellt und dann kam immer der gute Daley Thompson und der hat dann immer die Weltrekorde wieder
geknackt und der hat ihm auch die Olympia-Goldmedaille weggeschnappt tatsächlich. Und Carl Lewis, an den kann ich mich auch noch gut erinnern.
Carl Lewis gab es auch, weil der ist ja auch im Video zu sehen zu dem Song.
Richtig.
Und der Jürgen aber auch. Und weil die haben dann einfach so, ja gut, klar, muss man ja, wenn man das Video vorher schon haben will, kann es ja nicht die olympischen Originalbilder nehmen.
Nee, stimmt.
Aber es gab ja Vorausscheidungskämpfe und da hat man dann entsprechend unter anderem Carl Lewis und den Jürgen gesehen. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, dass der Giorgio eben neben seiner Disco- und Filmmusik eben generell auch für Sportereignisse gerne Musik gemacht hat. Unter anderem dann ein bisschen später, was ja für den deutschen Fußballfan sehr erfreulich war mit einem Sommer in Italien.
Un'estate italiana von der Gianna Nanni und vom Eduardo Menato, den Duett ja die beiden. Und da hat Giorgio Moroder auch den Song geschrieben. Und dann auch nochmal für Olympia 88 in Seoul, da hat er Hand in Hand auch geschrieben. Also er liebte scheinbar die großen Ereignisse im Sport. Und ja.
Kommen wir gleich nochmal dazu. Du bist sowieso.
Entschuldigung.
Du verwirrst mich immer so. Wo bin ich jetzt? Ich brauche das deutsch-beamtisch. Strukturiert. Song, Album, Künstler. So, Album. Innovations 85 war aber nicht in den Charts, waren ja noch weitere Songs auch von Paul Engelmann mit drauf, American Dream, was in Deutschland auch nochmal auf Platz 36 war, Shannon's Eyes, Face to Face, war aber wie gesagt jetzt nicht irgendwie das Chartalbum eben, und ein bisschen später, nachdem er mit dem Paul Engelmann was gemacht hat, hat er dann noch mit einem anderen Sänger was gemacht, was aber auch dann irgendwie nicht in den Charts war.
Phil Oakey von The Human League, da hat er ein ganzes Album nochmal produziert, unter anderem mit Goodbye Bad Times.
Eine Nummer, die man eigentlich auch kennt.
Ja,
ne?
Ja, aber auch nicht in den Charts in Deutschland.
Nee, so, nee. Jetzt können wir über,
Entschuldigung,
jetzt können wir über Giorgio sprechen.
Giorgio, 1940, vom Jahrgang her in Südtirol geboren. Der ist erstmal durch ganz Europa getourt mit mehreren Bands, also ab dem Alter von 19 Jahren. Dann hat er irgendwann gesagt, ja, Berlin ist spannend. Also 67, 68 hat er in Berlin gelebt, aber schon Ende 68, Anfang 69 zog es ihn nach München. Ja,
München ist halt einfach schön.
Näher an seine Südtiroler Heimat. Und da hat er auch erstmal so ein bisschen gar nicht als Produzent gearbeitet, sondern mal unter dem Namen Giorgio, ist sich so ein bisschen im Schlageresken oder also in so ein bisschen leichter Muse versucht. Lucky Lucky war da einer seiner frühen Hits.
Also kurz einhaken, weil wenn man in Italien zumindest in den 80er, 90er Jahren waren ja da gerne diese Strandverkäufer.
Ja, stimmt.
Die
ja.
mit ihren
Lucky Lucky.
Lucky Lucky, Lucky Lucky mache. Und das ist die Frage, ist dieses Lucky Lucky von diesem Song eventuell?
Ja, das ist eine interessante Theorie, finde ich.
Also, wer weiß.
Könnte sein,
prägend für die ganzen Strandverkäufer in Italien. Ja. Okay, dann hat er eine Zeit für Ariola gearbeitet und dann, jetzt gebe ich wieder dir mit den Musicland Studios.
Alles gut, genau. Also 1973, kurz nach den Münchner Olympischen Spielen, hat er dann das Musicland Studio gegründet und wird dort zu einem ganz wichtigen Producer für internationale Acts. Die meisten können sich vor allem an seinen Munich Disco Sound mit Donna Summer erinnern. Und weil wir ja auch immer wieder Queen haben, die waren dann auch immer im Musicland Studio, wenn sie in München aufgenommen haben.
Ja, was, da komme ich jetzt wieder so ein bisschen rein. Er setzte halt auch super früh, also 72 hat er dann Son of My Father auch schon sehr früh angefangen, Synthesizer einzusetzen und gilt damit ja auch so ein bisschen als Vorreiter der elektronischen Popmusik. Dann, ja, Donna Summer. Da gab es ja mehrere Erfolgserlebnisse.
Ja, definitiv. Also erstmal 75, A Love to Love You Baby, das wird schon mal so ein richtiger Welthit. Und 77 dann I Feel Love, das ist, wird ja heute noch als Meilenstein der elektronisch angehauchten Pop- und Tanzmusik.
Ja, angesehen. Also ne, so ohne das wäre Disco wahrscheinlich einfach anders gewesen. Und dann hat sie ihn in die USA verschlagen, 78, und hat dann angefangen, eben das Thema so ein bisschen der damalige Hans Zimmer.
Könnte man so sagen, ja. Also sein erster Soundtrack war Midnight Express. Und dann ist er aber vor allem in den 80er Jahren mit Filmmusik richtig groß geworden. Also beispielsweise für Scarface, für American Gigolo, Cat People,
David Bowie,
genau. Oder auch Top Gun. Und ja.
Also von daher, war er da schon sehr gut beieinander. Dann kommt dein eben hier 88, Hand in Hand. So, jetzt ist für mich das auch wieder alles sauber sortiert.
Entschuldigung.
Olympischen Spiele in Seoul. Dann, da habe ich vorgegriffen, okay, also ich war auch nicht ganz brav. Una Estate Italiana mit Gianna Nannini. Also von daher sind wir chronologisch, aber jetzt sauber.
Ja, ja.
Auch die sauber denkenden Personen werden jetzt glücklich alles in Reih und Glied
dann
zu wissen.
Dann würde ich mal sagen, danach ist es einfach ein bisschen ruhiger geworden um Giorgio Moroder, aber er hat schon immer noch viel für andere produziert, also ist L.A. Ziemlich treu geblieben und lebt sogar heute noch, meistens ist er in Beverly Hills anzutreffen.
Es gibt also, Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres. Nee,
also, auf jeden Fall. Wenn du sagst, ich muss nach Beverly Hills ziehen, würde ich jetzt sagen.
Oh, aber nö. Halt einfach gefragt als Producer weiterhin. Und wo dann die jüngere Generation nochmal auf ihn aufmerksam geworden ist, ist aber 2013, weil er da mit Daft Punk, mit den beiden Franzosen, zusammengearbeitet hat. Die haben ja dann auch einen Song oder Giorgio beim Roder eben rausgebracht, wo sie ganz viel mit ihm gemacht haben. Und da wurde er auch der jüngeren Generation nochmal bekannt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also Giorgio Moroder ist, glaube ich, jetzt nicht einer, den nur wir alten Recken kennen, sondern durchaus auch Jüngere.
Ja.
Und ja, auch das vielleicht nochmal der Fairness halber oder der Vollständigkeit halber. Er hat ja auch, was Preise betraf, durchaus.
Gut abgeräumt.
Braucht er wahrscheinlich einen kleinen Schrank, um ihn aufzustellen.
Genau, 3 Oscars, 3 Grammys, 4 Golden Globes, also die dann halt immer so für seine Filmmusik.
Genau. Ja, beziehungsweise dann paar, genau, und dann noch ein paar goldene wahrscheinlich auch.
Ja, dazu. Das also, sowieso, genau, goldene sonst was Schallplatten, das weiß ich gar nicht.
Gehe mal davon aus, dass er nicht in einer Zweiraumwohnung in Beverly Hills
nein.
wohnt, ohne da gewesen zu sein. Wir haben noch einen Song.
Ja.
Vielleicht wollen wir den nochmal anspielen.
Unbedingt.
Drück aufs Knöpfchen.
Geiles Intro.
Ja, der ganze Song ist geil.
Ja, ich weiß.
Weil er einfach so anders ist. Es ist auch keine A-Seite gewesen.
Es war nur eine B-Seite, sowas.
Was heißt nur?
Nur, nein. Aber von That's Love That It Is. Und der Song selber? Vishnu. Und von der Band? Blancmange.
Genau, wir haben über die A-Seite, That's Love That It Is, sogar in Folge 10 schon mal gesprochen. Das heißt, ihr werdet euch erinnern, dass es die zweite Single-Auskopplung aus dem zweiten Album war. In den USA war das Ganze sogar in den USA Dance-Charts auf Platz 16. Allerdings, dummerweise, mit nicht Vishnu auf der B-Seite. Die Amerikaner hätten das wahrscheinlich wieder nicht gepasst.
Genau.
Es gibt doch insgesamt verschiedene Versionen. Es gibt irgendwie so eine Full-Length und eine Instrumental-Version und so weiter. Und auf das Single, war nochmal eine andere Version drauf.
Ja.
Geschrieben haben es die beiden, ne? Der Neil Arthur und der Stephen Luscombe. Und die hatten ja auch eine hohe Affinität zu dem Ganzen.
Ja, genau. Also die waren wirklich indische Musik, hat sie sehr fasziniert. Sie haben dann phasenweise auch so Bindis sich auf der Stirn aufgesetzt, sozusagen, um so ein bisschen die Verbundenheit zu zeigen. Und Vishnu, um das nochmal zu erklären, ist ja im Hinduismus eine der 3 Gottheiten der sogenannten Dreifaltigkeit, neben Brahma, dem Schöpfer, und Shiva, dem Zerstörer. Ja.
Die Shiva ist die Zerstörung, das ist, gibt es auch Visions of Shiva.
Stimmt.
Ich habe das immer so positiv gedacht. Naja, gut. Kritiken. auch lustig, weil die eigentlich eher für die B-Seite als für die A-Seite sprechen.
Ja, nämlich zum Beispiel bei Radio Music, rather ironically, both the B-Side Vishnu and the silly Cover Artwork are better than the A-Side.
Finde ich jetzt nicht ganz gerecht, weil That's Love That It Is schon auch eine coole Nummer. Aber ja, ich fand, als ich sie gehört habe, ich habe die Single, habe ich die B-Seite schon einfach geil, weil es halt wirklich einfach was anderes war. Genau, erschienen ist das Ganze auf dem Album Französisch.
Ja.
Wobei, während des Albums muss man sagen, da war Vishnu eigentlich so in dem Sinne gar nicht drauf. Also auf dem Originalalbum nicht. Wenn man jetzt wiederum guckt, im Streaming findet man unter dem Album, weil es dann die Extended Version gibt. Auf der CD war es dann eigentlich erst bei der 2-CD-Version dabei. Deshalb kann man über die Albumcharts vielleicht so ein bisschen auch hinwegspringen. Wobei in Deutschland muss man sagen, das war das einzige Album von Blancmange, das überhaupt in den deutschen Albumcharts war.
28 wenigstens.
Und immerhin auch das erfolgreichste Album, weil da auch Blind Vision drauf war, dann Don't Tell Me und The Day Before You Came drauf ist.
Ja.
Also so gesehen schon ganz cool. Und wir hatten ja eben, wie gesagt, über die A-Seite schon mal gesprochen. Das war in Folge 10, wie gesagt. Lass uns aber trotzdem noch mal so ein bisschen Revue passieren. Wo kommen wir her und was heißt denn das überhaupt, Blancmange?
Ja, gegründet 1979 in Harrow bei London. Und der Name ist in zugeflogen, weil es gibt einen Pudding, der so genannt wurde. Ich mutmaße mal, wegen Blanc weiß, dass es sich um Vanillepudding gehandelt hatte. Und danach haben sie sich dann benannt. Also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, die Namen Neil Arthur und Stephen Luscombe, die waren eigentlich Kunststudenten, haben sich darüber auch kennengelernt und dann gesagt, oh komm, lass uns mal ein bisschen Musik machen.
Musikalische Kunst machen, ja, genau. Durchgebrochen, durchgestartet sind sie so ein bisschen mit dem Song Sad Day. Da haben sie nämlich Ähnliches gemacht. Das war auf einer Compilation, Some Bizarre Album, wo auch vorher schon Depeche Mode und Softcell mit dabei waren. Sie waren mit Japan auf UK Tour 81 und haben dann bei London Records ihren ersten Single-Deal bekommen mit dem Song God's Kitchen bzw. I've Seen the World aus ihrem ersten Album Happy Families. Und da war noch eine andere richtig coole Nummer drauf.
Ja, ihr größter Hit in der Heimat England, Living on the Ceiling, das hatte damals Platz 7 immerhin erreicht. In Deutschland gab es dann wiederum einen anderen Hit, Waves, der wenigstens auf 29 war. Also beide Songs waren auf diesem Happy Families Debütalbum.
Genau, ja. Und dann gab es das dritte Album, Believe You Me, das aber irgendwie nur 2 Wochen, also wie gesagt, wir hatten natürlich noch das
Mon Stu als zweites,
aber das dritte Album, ne? Believe You Me, ich muss ja korrekt bleiben.
Ja, stimmt, damit wir nicht, dass wir irgendwas,
Wieso reden wir schon wieder? das war aber nur 2 Wochen in den UK-Charts, obwohl, ja, da auch Singles drauf waren, What's the Problem, die waren aber auch nicht mehr so erfolgreich. Und es gibt noch einen Song, mal gucken, ob wir den nochmal vielleicht vorstellen, Why Don't They Leave Things Alone, richtig schöne Nummer.
Ja.
Aber dann hat sich 86 die Band, aber zumindest nach einem guten Projekt verabschiedet erstmal.
Nach einem Greenpeace Benefits Konzert in der Royal Albert Hall in London. Da sind sie nochmal aufgetreten und danach, also nicht, weil das direkt auf der Bühne zum Streit gekommen wäre, aber irgendwie haben sie schon gespürt, ja, der Erfolg ist nicht mehr so da. Ja.
Genau, lass es. Wir machen jetzt mal wie so ein bisschen eigene Sachen und überraschenderweise gab es da auch indische Klänge.
Ja, genau. Der Steven hat dann gesagt, okay, ja, bleiben wir mal dem indischen Style treu und hat mit der Bollywood-Sängerin, also Schauspielerin und Sängerin Asha Bhosal als West India Company einen Neuanfang ein bisschen gestartet.
Ja. Der gute Neil Arthur hat auch solo was gemacht, Suitcase heißt das Ganze, aber dann haben sich 21 dann doch wieder als Blancmange verbunden, auch ein viertes Album, Bronk Burn, gemacht, das ja chartmäßig aber jetzt nicht so groß war. Nur dann musste leider Gottes der gute Stephen Luscombe aussteigen aufgrund eines Aneurysmas. Also jetzt auch nicht so richtig schöne Geschichte. Er ist dann auch leider schon 2025 dann verstorben. Aber der gute Neil Arthur hat grundsätzlich weitergemacht mit Studio und auch mit Live und gab dann auch nochmal ein Happy Families 2, wo sie letztendlich die Aufnahmen des ersten Albums nochmal neu vertont haben. Weitere Alben auch. Also es sind insgesamt in der Zeit von 2016 bis 2025 irgendwie 13 Alben gekommen. Das war jetzt nicht so wenig. Und 2026, vor sehr kurzer Zeit, gab es nochmal eine ganz nette Collab-Geschichte mit ihm.
Ja, genau. Also Back to Nature hieß das Ganze mit Bench, Doublespeak und Vince Clark. Der uns ja auch schon durchaus öfter bei Erasure oder den Anfängen von Depeche Mode untergekommen ist.
Ja, Zoo und The Assembly und wie sie alle heißen. Und weil wir irgendwie jetzt auch vorher nochmal The Day Before You Came angesprochen haben, da werden sich die einen oder anderen gedacht haben, das ist doch eigentlich ein ABBA-Song.
Ja,
richtig. Ist auch ein ABBA-Song. Und das Spannende ist, dass der Song, also das ist die Coverversion von Blancmange, The Day Before You Came in UK, höher platziert war als das Original. Das heißt, sie können sich in den Track Record schreiben, wir waren erfolgreicher als ABBA.
Aber nur in ihrer Heimat. Ich denke, in Schweden war es nicht so.
Ja, wahrscheinlich noch in ein, zwei anderen Ländern, weil ABBA schaffte es auf Platz 32 in UK, Blancmange auf Platz 22. Mhm. Also so gesehen.
Ja, nicht schlecht.
Ja, nette Story, aber jetzt machen wir das Geschichtsbuch wieder zu. Wir haben es geschafft.
Klappen wir es zu, ja.
Ich denke, es war okay, dass wir 2 Teile gemacht haben, weil es hätte sonst Überlänge gehabt.
Ja. Das wollten wir nicht riskieren. Wir konnten euch ja hoffentlich auch für euch echt coole Hintergrundstories erzählen. Ja, Genau. Hat Spaß gemacht wieder.
Genau, sonst, ich wollte gerade noch sagen, dieser Podcast darf nur auf Anweisung der Polizei überholt werden. Also von daher, nein, ja. Bei uns geht's ohne. Ihr habt hoffentlich wieder spannende Informationen gehört, gefunden, Inspiration, was ihr vielleicht mal hören könnt oder bei uns nochmal irgendwie in Richtung Playlisten hören könnt. Und deshalb sage ich, danke für eure Aufmerksamkeit und bleibt uns weiterhin treu.
Da schließe ich mich doch einfach mal an. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.